Deutschlandfunk.
Gerade zu Beginn der Schwangerschaft, so in den ersten 3 Monaten, habe ich gemerkt, dass ich unglaublich viel mehr Schlaf brauche. Und mir ist aufgefallen, dass ich nachts oft aufgewacht bin, dann nicht mehr einschlafen konnte und am nächsten Tag dann doch noch ziemlich platt und müde war. Der Schlaf war also nicht sehr erholsam.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und gerade gehört habt ihr Maike. Maike hat uns an überschlafen@deutschlandfunknova.de geschrieben und Sprachnachrichten geschickt. Und zwar mit einem Themenvorschlag.
Hallo liebe Ilka, hallo liebe Christine. Ich bin Maike und höre super gerne euren Überschlafen-Podcast, insbesondere abends vorm zu Bett gehen. Aktuell bin ich in dem 7. Monat schwanger und habe dabei gemerkt, dass sich mein Schlaf durch die Schwangerschaft stark verändert hat und wollte mal fragen, ob ihr auch eine Folge über schlafende Schwangerschaft machen könnt. Dankeschön.
Liebe Maike, das machen wir sehr gerne. Das Thema interessiert und betrifft ja noch mehr Menschen. Christine, was hast du heute mitgebracht?
Ja, wir schauen in der heutigen Folge drauf, wie sich der Schlaf im Lauf der Schwangerschaft verändert, welche Rolle dabei zum Beispiel Hormone spielen und was man in der Schwangerschaft tun kann, wenn der Schlaf so schlecht wird, dass man drunter leidet.
Und in unserem Mythencheck geht es heute um Schlafen auf dem Rücken. Also ob Frau das in der Schwangerschaft generell vermeiden sollte oder ob das ein Mythos ist. Noch ganz kurz zu uns. Wir sprechen hier jede Woche über ein neues Schlafthema. Das ist unsere Leidenschaft. Du forschst dazu, Christine, und behandelst Menschen, die Schlafstörungen haben. Und zwar in Basel an der Uni und an den universitären psychiatrischen Kliniken, auch in Basel. Und ich bin Ilka Knigge. Ich beschäftige mich jetzt schon einige Jahre aus journalistischer Perspektive mit dem Thema Schlaf. Und ich bin Autorin und Moderatorin dieses Podcasts. Und wir machen diesen Podcast im 3. Jahr. Wir haben letztens die 100. Folge vollgemacht und bekommen so nette Mails von euch an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da wollten wir auch einfach nochmal Danke sagen.
Ja, danke auch von mir.
Und eine davon kam eben vor kurzem von Maike und von Jörg. Die beiden erwarten zusammen ihr erstes Kind. Erstmal Glückwunsch an die beiden. Und Christine, wir starten bei der Frage danach, was Schwangere eigentlich an Veränderungen bemerken. Und zwar zu Beginn der Schwangerschaft. Die Maike spricht meistens in Trimestern und hat eben erzählt, sie brauchte viel mehr Schlaf im ersten Trimester. Beschreiben das viele Schwangere?
Ja, also das ist wirklich ein absolut klassisches Muster, kann man sagen. Insbesondere eben während dieses ersten Drittels der Schwangerschaft, also im ersten Trimester, schlafen schwangere Personen mehr.
Was genau ändert sich da bei der Schlafqualität?
Frauen berichten oft, dass der Schlaf gar nicht so erholsam ist und sie morgens, trotz dass sie eben oft länger schlafen, gar nicht so erholt aufwachen. Also genau das, was Maike beschrieben hat. Und sich dann eben auch am Tag müde fühlen. Inwiefern jetzt aber die schlechtere Schlafqualität auch zur Müdigkeit am Tag führt, das lässt sich gar nicht so leicht sagen. Oder anders gesagt, es gibt halt auch andere Gründe, warum man als schwangere Person am Tag müde sein kann. Das liegt nicht immer nur am Schlaf.
Da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Was ich bei Maike mega spannend fand, sie sagt, sie brauchte sehr viel mehr Schlaf im ersten Trimester. So von etwa 7 bis 8 Stunden normalerweise ist sie hochgegangen auf 10 bis 12. Aber vor allem auch die Zeit, zu der sie geschlafen hat, hat sich verändert. Sie beschreibt das so.
Quasi direkt heimgekommen, noch schnell was Abend gegessen und dann schon direkt ins Bett. Mir war leider auch abends sehr oft übel. Ich hatte so die Vermutung, es hängt vielleicht auch mit der Müdigkeit und Erschöpfung zusammen. Daher kam es häufig vor, dass ich schon so gegen 7 oder 8 Uhr im Bett war und auch schon geschlafen habe. Und wenn ich dann durchgeschlafen habe, hat alles eigentlich ganz gut geklappt. Es gab aber auch viele Nächte, wo ich dann so gegen 2 oder 3 oder 4 Uhr wach geworden bin und nicht mehr direkt einschlafen konnte. Und da bin ich dann öfter aufgestanden, habe mich aufs Sofa gesetzt, noch einen Podcast gehört oder eine Serie geschaut und habe dann versucht, gegen später vielleicht 5 oder 6 noch mal 1-2 Stündchen zu schlafen.
Also wir haben hier ja mehrere Themen, ne? Diesen Zeitpunkt und dann auch die Durchschlafstörungen. Hängt vielleicht auch zusammen, was sagst du?
Ja, also ich denke, der frühe Schlafzeitpunkt, der hängt wirklich mit dieser starken Erschöpfung zusammen. Und 10 bis 12 Stunden Schlaf, das muss man ja auch am Tag erstmal unterbringen.
Ja, voll.
Also da wird irgendwie der Tag und so die Zeit, in der man wach ist, ganz schön kurz und knapp. Und Maike ist auch mit diesem frühen Schlafzeitpunkt während der Schwangerschaft in echt guter Gesellschaft, weil wir wissen aus Studien, viele Schwangere gehen eben früher ins Bett.
Spannend.
Die Durchschlafprobleme, das denke ich auch, die könnten durchaus mit dem frühen Einschlafzeitpunkt zusammenhängen. Weil wenn man jetzt so früh ins Bett geht, dann bedeutet das eben auch, dass der Schlafdruck zu einem relativ frühen Zeitpunkt oder vielleicht sogar zu früh schon abgebaut ist, beziehungsweise man kann sich es auch so vorstellen, dass man sagt, der innere Akku, der ist einfach zu früh schon wieder gut aufgeladen. Und das kann eben dann dazu führen, dass man aufwacht und dann eben erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Nacht wieder einschlafen kann. Das Phänomen, das hat auch Ähnlichkeit mit was, worüber wir hier schon mal eine ganze Folge gemacht haben, nämlich die sogenannte Wolfsstunde.
Genau, an die habe ich auch gerade gedacht. Es ist ja wirklich sowas, was Leute auch kennen, ne? So dieser, ich sag mal, vulnerable Zeitpunkt. Bei vielen ist das so zwischen 2 und 4 Uhr, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, wo man dann denkt, jetzt bin ich irgendwie wach.
Genau. Und jetzt ist in der Schwangerschaft halt so, du bist einfach abend total kaputt. Du kannst eigentlich nichts anderes mehr machen, als ins Bett zu gehen. Aber dann kommt es halt dazu, dass man dann nach einer gewissen Zeit aufwacht und dann auch erstmal nicht mehr so gut einschlafen kann. Ich habe aber auch den Eindruck, Maike ist damit echt total gut umgegangen. Also eigentlich genauso, wie es auch ich empfohlen hätte. Weil wenn man nicht schlafen kann, dann sollte man den Schlaf eben auch nicht erzwingen, sondern lieber aufstehen, sich mit was anderem beschäftigen. Sie sagt ja, sie hat Podcast gehört und eine Serie geschaut. Und ja, prinzipiell erstmal einfach ganz entspannt bleiben, weil das wird dann schon auch wieder klappen.
Maike ist ja auch Überschlafen-Hörerin. Vielleicht hat sie das ein oder andere, was du hier schon erzählt hast, ja berücksichtigt. Lass uns drüber reden, was das mit dem Tag macht.
Tagsüber habe ich dann gemerkt, gerade in den Tagen, wo ich die Nacht zuvor nicht so gut geschlafen habe, dass alles sehr viel anstrengender war, ich sehr viel müder war und es schwieriger war, durch den Alltag zu kommen. Habe dann auch wirklich jede Gelegenheit genutzt, wenn es die Möglichkeit hat, mich mal hinzulegen, einen Powernap zu machen oder einen Mittagsschlaf, wenn das irgendwie ging, und dann am Abend wieder recht früh ins Bett zu gehen.
Wie geht's anderen Schwangeren? So wie Maike? Was wissen wir da?
Ja, so gerade so zum Thema Powernap und Mittagsschläfchen, da wissen wir, viele Schwangere machen im Lauf der Schwangerschaft eher auch Nickerchen am Tag, das heißt, auch wenn sie das vorher nicht so gemacht haben. Und es scheint auch so, dass zumindest kürzere Schlafepisoden von unter 60 Minuten den Schlaf in der Nacht in der Schwangerschaft nicht negativ beeinflussen. Also das ist ja was, was ich auch hier schon erzählt habe, so wenn man in der Nacht nicht schlafen kann, dann sollte man eigentlich eher vermeiden, am Tag ein Nickerchen zu machen. Aber bei Schwangeren zumindest kürzere Schlafepisoden beeinträchtigen den Schlaf in der Nacht da nicht. Bei längeren Mittagsschläfchen sollte man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Das kann dann auf den Nachtschlaf gehen. Insgesamt scheint es aber einfach so zu sein, dass da so ein echter Schlafbedarf auch im Tag da ist. Mhm. Und da denke ich, dem sollte man auf jeden Fall nachgeben, wenn es irgendwie möglich ist, und nicht warten, bis man dann am Abend vielleicht um 6, 7 oder 8 spätestens im Bett sein muss, weil man sagt, ich bin so kaputt, ich kann einfach nicht mehr.
Lass uns mal drüber sprechen, was dahinter steckt. Wer schwanger ist, hat ja echt einen zweiten Fulltime-Job. Ein Mensch wächst sozusagen in einem heran. Das kostet natürlich jede Menge Kraft, ist irgendwie klar. Aber was genau sorgt für die Müdigkeit? Vielleicht sind es die Hormone?
Ja, also hormonelle Veränderungen sind ein ganz wichtiger Grund. Das Progesteron nämlich, das ist eines dieser Hormone, das steigt im ersten Drittel der Schwangerschaft recht schnell an, und Progesteron hat eine schlaffördernde Wirkung. Da haben wir übrigens auch schon mal drüber gesprochen. Auch Menschen, die nicht schwanger sind und aber einen Menstruationszyklus haben, die bemerken das manchmal in der zweiten Zyklushälfte. Nach dem Eisprung, da steigt nämlich dieses Progesteron an, fällt dann zur Menstruation hin auch wieder ab. Aber wenn der Progesteronspiegel hoch ist in dieser Phase, dann hat man manchmal auch einen erhöhten Schlafbedarf oder sagt vielleicht auch, boah, eigentlich schlafe ich gerade so richtig gut.
Und außer den Hormonen, was kann da sonst noch mit reinspielen?
Ja, also du hast es gerade schon gesagt, der ganze Körper passt sich halt an. Da wächst ein neues Lebewesen in einem. Und der Körper passt sich eben an diese veränderten Umstände an. Da wird zum Beispiel der Stoffwechsel angekurbelt. Der Sauerstoffverbrauch, der steigt auch ziemlich stark an. Und das Herz-Kreislauf-System geht eben auch in den Schwangerschaftsmodus. Und all das kostet total viel Energie und sorgt dann in der Konsequenz auch für Müdigkeit, beziehungsweise trägt eben zu einem erhöhten Schlafbedürfnis bei.
Maike hat ja eben schon erzählt, bei ihr hat sich im Laufe der Schwangerschaft ein bisschen was verändert.
Im zweiten Trimester wurde es dann zum Glück etwas besser. Es sind zwar immer noch etwas mehr Schlaf, eher so 8 bis 9 Stunden, aber ich schlafe öfter durch, wache nicht mehr so oft nachts auf und fühle mich dann auch am nächsten Tag wieder ein bisschen erholter.
So, also etwas weniger Podcast hören in der Nacht für Maike. Geht das vielen so, dass sie dann im zweiten Trimester wieder besser durchschlafen können?
Ja, auch das ist recht typisch. Also das zweite Trimester, könnte man auch sagen, ist aus einer Schlafperspektive wahrscheinlich so das Beste in der ganzen Schwangerschaft. Weil eben diese starke Müdigkeit und Erschöpfung des ersten Trimesters, die klingen ab. Das Kind ist aber gleichzeitig auch noch nicht so groß, dass die körperlichen Herausforderungen für die schwangere Person jetzt so ausgeprägt wären, dass das dann den Schlaf stört. Und das Schlafbedürfnis, das bleibt oft entweder ähnlich wie im ersten Trimester oder nimmt jetzt wie auch bei Maike wieder ein bisschen ab. Also in Studien ist es so, dass es jetzt nicht so viel ist, was sich da verändert vom ersten zum zweiten Trimester. Aber ich denke halt auch dadurch, dass dieser Schlafbedarf im ersten Trimester bei Maike halt so hoch war, hatte sie dann auch einfach wieder mehr Spielraum nach unten. Die Schlafqualität, die wird im zweiten Trimester bei vielen Schwangeren dann auch wieder besser. Das erklärt dann eben auch, warum der Schlaf wieder ein bisschen erholsamer ist, so wie eben auch bei Maike. Aber man muss sagen, die Schlafqualität bleibt schon auch oft unter dem Niveau von vor der Schwangerschaft. Also ist jetzt nicht so, dass man dann, dass dann alles ist wie vorher.
Über Schlafen. Mythencheck.
Wer schwanger ist, soll nicht auf dem Rücken schlafen. Das ist so ein Tipp, irgendwie auch so eine Annahme, die man häufig hört und liest. Was wissen wir dazu?
Also da ist durchaus was dran. Es gibt Publikationen in renommierten Fachzeitschriften, die weisen darauf hin, dass das Schlafen auf dem Rücken in der späten Phase der Schwangerschaft, also im letzten Trimester zum Beispiel, dafür sorgen kann, dass das Geburtsgewicht der Kinder ein bisschen niedriger ausfällt oder auch, dass es eben Gesundheitsrisiko für das ungeborene Kind gibt. Der Grund ist da, dass der Uterus, also die Gebärmutter, in Rückenlage nicht so gut durchblutet wird, wie wenn man zum Beispiel auf der Seite liegt. Jetzt bin ich natürlich keine Gynäkologin und deshalb, wenn ihr schwanger seid und euch jetzt irgendwie Sorgen macht, dann sprecht am besten mit eurem Arzt oder eurer Ärztin darüber. Die können euch da am besten beraten. Ganz abgesehen davon finden es aber auch viele Frauen in der späten Phase der Schwangerschaft gar nicht so besonders angenehm, auf dem Rücken zu liegen. Da kann es nämlich zum sogenannten Vena Cava Kompressionssyndrom kommen. Das heißt, durch das Gewicht des Kindes und des Uterus, das natürlich irgendwie im Verlauf der Schwangerschaft steigt, wird die untere Hohlvene, das ist diese Vena Cava, zusammengedrückt. Und wenn das passiert, dann kann es dazu kommen, dass man Schwindel erlebt, dass man Schweißausbrüche hat, Übelkeit, Atemnot, Herzrasen oder auch so ein Blutdruckabfall. Das klingt sehr unangenehm und da passt man dann vermutlich auch ganz von selbst auf, dass man nicht so auf dem Rücken liegt.
Ja, stelle ich mir auch echt unbequem vor. Das ist ja dann vielleicht auch was, was man sogar im Schlaf irgendwie automatisch so macht, ne? Maike hat mich auch gefragt, ob es Positionen gibt, die besser oder schlechter für einen sind. Rückenlage können wir auf jeden Fall da schon mal rausnehmen. Die ist auf der eher schlechter Seite. Ne? Wie sieht es mit anderen Positionen aus?
Ja, also die Bauchlage, die schließt sich irgendwann dann von ganz alleine aus.
Ja.
Wenn der Bauch nämlich zu groß wird, dann kannst du einfach nicht mehr drauf liegen. Schwangeren im letzten Trimester wird empfohlen, auf der Seite zu schlafen. Ob links oder rechts, das hat zumindest in Studien keinen Unterschied gemacht. Also gerade diese Studien, die sich zum Beispiel angeschaut haben, das Geburtsgewicht der Kinder oder auch ein Gesundheitsrisiko für die Kinder, da gab es keinen Unterschied zwischen rechts und links. Man darf also da durchaus wohl auch wechseln. Man muss nicht die ganze Nacht auf einer Seite liegen, aber empfohlen wird eben die Seitenlage.
Lass uns mal zurückgehen zum Schlaf allgemein und zur Schlafqualität. Wie viel macht das denn aus, wie groß das Baby schon ist? Also Maike ist ja im siebten Monat und beschreibt eigentlich, dass sie besser schlafen kann als zu Beginn der Schwangerschaft. Aber irgendwann wird es ja schwierig. Das Kind wird größer.
Ja, also im letzten Drittel der Schwangerschaft wird der Schlaf halt einfach oft dann auch wieder schlechter. Es ist vor allem das Herausforderndste für die Schlafqualität, aber auch die Schlafdauer, die reduziert sich häufig nochmal deutlich und die Wachphasen in der Nacht werden auch länger. Das kommt zum Beispiel daher, dass eben viele Frauen dann Rückenschmerzen haben beim Liegen. Das Kind drückt aber auch auf die Blase und man muss öfter nachts zur Toilette. Auch Wadenkrämpfe, sehr unangenehm, kennen wahrscheinlich auch ganz viele von uns, die auch nicht schwanger sind. Wadenkrämpfe, die treten auch häufiger auf und stören dann eben den Schlaf. Und auch das Risiko für Schlafstörungen, wie zum Beispiel nächtliche Atemaussetzer, also so eine Schlafapnoe, oder auch ein Syndrom der ruhelosen Beine, dieses Restless-Leg-Syndrom, das Risiko dafür steigt und das kann natürlich auch die Erholsamkeit des Schlafs dann nochmal beeinträchtigen.
Auch dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht. Wenn ihr da auf der Suche nach Tipps seid, was man vielleicht tun kann, dann schaut doch da gerne mal in unseren Kanal oder geht auf deutschlandfunknova.de. Da findet ihr auch all unsere Folgen, wie wirklich in einer schönen Bibliothek.
Genau. Und da ein Hinweis noch, gerade in der Schwangerschaft leiden ja auch viele unter Eisenmangel und das könnte eben ein Auslöser sein für dieses Restless-Leg-Syndrom. Das heißt auch da am besten mit dem Arzt, der Ärztin sprechen, dass man da das Eisen gut im Blick behält.
Ja, absolut wichtig. Wie verändert sich denn die Schlafarchitektur im Laufe der Schwangerschaft? Was wissen wir da?
Ja, auch da sind die Veränderungen besonders im letzten Trimester deutlich. Viele Schwangere verbringen einfach da weniger Zeit im Tief- und im REM-Schlaf und dadurch mehr Zeit im Leichtschlaf.
Okay, und daraus können wir auch schneller aufwachen und so weiter und so fort, schlechtere Schlafqualität.
Genau, also das ist jetzt nicht so 1:1. Man kann jetzt nicht sagen, ein bisschen weniger Tiefschlaf führt automatisch dazu, dass sich der Schlaf schlechter anfühlt, aber es ist ein Faktor von mehreren, der eben dazu beitragen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal über das sprechen, was man machen kann. Ich habe Maike danach gefragt, wie sie es gerade so macht. Und sie sagt, sie versucht,
abends ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Jetzt ist es eher so gegen 9 oder 10 geworden. Und versuchen zu schlafen, wenn es geht. Und wenn es mal nicht geht, auch nicht erzwingen, sondern einfach vielleicht mal aufstehen, vielleicht noch was anhören. Uns dann gegen später nochmal zu probieren. Klappt besonders gut an Tagen, an denen ich danach auch schlafen kann, wie zum Beispiel am Wochenende und an Tagen, wo das dann leider nicht geht, wenn ich arbeiten gehe, dann versuche ich zumindest den tagsüber ein bisschen nach meiner Energie zu schauen und wenn möglich die ein oder andere Pause auch nochmal einzulegen, um gut durch den Tag zu kommen.
Bisschen mehr Pause machen, das klingt total gut, oder?
Ja, voll. Also das klingt bei Maike echt nach einem super Umgang damit. Nicht zu viele Sorgen machen, aber dort, wo es geht, auch mit der eigenen Energie einfach haushalten, mehr Pausen machen und vielleicht einfach gut auf sich schauen.
Was sind denn sonst noch so gute Tipps, um trotzdem, was so eine Schwangerschaft eben auch manchmal an Müdigkeit mit sich bringt und an schlechtem Schlaf, gut durch den Alltag zu kommen? Das ist auch wieder eine Frage von Maike, die sollte ich mitnehmen an dich.
Also ehrlich gesagt, so einen speziellen Tipp habe ich da jetzt nicht, der diese Probleme alle löst. Es ist halt einfach auch eine körperliche Veränderung, eine große Veränderung für den Körper und die geht irgendwie zwangsläufig halt auch mit Veränderungen des Schlafes einher. Mhm. Wenn man jetzt aber wirklich unter einem schwer beeinträchtigten Schlaf leidet oder wirklich so eine Insomnie hat, also Ein- oder Durchschlafstörungen, wo dann auch der Tag deutlich beeinträchtigt ist, auch die tritt nämlich in der Schwangerschaft häufiger auf. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass eben auch hier diese sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie wirksam ist. Also so eine ganz kurze, schlaffokussierte Form der Psychotherapie, bei der man zum Beispiel die im Bett verbrachte Zeit auf die Zeit beschränkt, die man wirklich schlafen kann und dann nicht arg viel Zeit mehr im Bett verbringt. Aber auch bei anderen Schlafstörungen und auch beim Restless-Leg-Syndrom empfehle ich einfach wirklich mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen zu sprechen, was man da tun kann. Eben, ich habe es gerade schon gesagt, gerade bei Restless-Legs ist es auch der Eisenmangel, den viele Schwangere haben. Das ist ein Faktor, den man da einfach im Blick behalten sollte. Und ansonsten, ja, einfach auch wirklich nicht so streng mit sich sein, Pausen machen und vielleicht gehört auch so eine gewisse Akzeptanz dazu, dass der Schlaf und auch die Tagesform in der Schwangerschaft einfach anders ist, als es vorher war.
Jetzt habe ich mich total gewundert, dass du die Insomnietherapie angesprochen hast, weil ich hätte jetzt so intuitiv gedacht, puh, Zeit im Bett begrenzen, wenn man schwanger ist, kann das nicht gefährlich sein?
Ja, also das macht man dann meistens nicht so streng. Also eine Studie, die ich gefunden habe, die hat zum Beispiel gesagt, sie haben nicht weniger als 5,5 Stunden pro Nacht gemacht. Das finde ich aber schon relativ wenig. Also ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, bis auf unter 6 zu gehen. Also hier in Basel, wenn wir Therapie machen, wir gehen eigentlich auch bei gesunden, nicht schwangeren Menschen nicht unter 6 Stunden. Ja. Was die aber gemacht haben, ist, die haben sich eben so die durchschnittliche Schlafdauer angeschaut und haben da aber 30 Minuten drauf gezählt. Also okay. Wenn jetzt zum Beispiel jemand gesagt hat, ich schlafe gerade 6 Stunden pro Nacht, dann durften die 6,5 Stunden im Bett liegen. Und da wäre das normale Vorgehen so, dass man dann sagt, okay, wenn du 6 Stunden schlafen kannst, dann machen wir auch ein 6 Stunden Zeitfenster. Und da würde man diese 30 Minuten eben nicht extra draufzählen. Das heißt, die waren da schon so ein bisschen großzügiger, was dieses Bettfenster anbelangt. Das würde man wahrscheinlich auch allgemein machen, dass man sagt, es muss nicht zu streng sein, aber eine gewisse Begrenzung kann eben auch hilfreich sein, Wie gesagt, das waren aber wirklich Patientinnen und Patienten mit einer schweren Schlafstörung, mit einer Insomnie in der Schwangerschaft und jetzt nicht jemand, der sich einfach, in Anführungszeichen, nur erschöpft fühlt.
Ja, ich meine, das würde man Maike ja jetzt vielleicht auch nicht empfehlen, obwohl sie sagt, hey, boah, ich muss irgendwie so früh schlafen gehen und dann liege ich nachts manchmal wach, weil sie kann sich ja beschäftigen oder es war bei ihr ja vor allem auch im ersten Trimester, ich muss ja sagen, sie konnte sich beschäftigen, so ist es ja besser geworden. Das ist ja nicht bedenklich, ne?
Nee, gar nicht. Und man muss einfach sagen, in dem Moment, wo auch kein Leidensdruck besteht, ist alles okay.
Ja.
Also es geht da wirklich darum, wenn jemand darunter leidet und gerne etwas dagegen tun möchte, dann kann man sowas wie eine kognitive Verhaltenstherapie auch in der Schwangerschaft machen. Aber wenn jemand sagt, hey, es ist halt einfach anders als sonst, aber es ist total fein und wir freuen uns vielleicht auch irgendwie auf das Kind und das gehört halt vielleicht auch dazu, dann ist alles gut.
Ja, was sagst du dazu, wenn Menschen zum Beispiel sagen, boah, ich habe Probleme mit dem Schlafen, kann ich denn was einnehmen als Schwangere? Also eigentlich die Palette an Dingen, die man nehmen darf, ist ja wirklich sehr, sehr klein in der Schwangerschaft. Gehört da sowas wie Melatonin drunter? Würdest du sagen, geht nicht oder geht?
Also Melatonin sollte während der Schwangerschaft nicht eingenommen werden, weil Melatonin die Plazenta relativ leicht passieren kann und damit bekommt das Kind eben auch Melatonin.
Ui.
Und da sagt man einfach, die Studienlage reicht nicht aus, dass man sagen könnte, dass die Einnahme von Melatonin während der Schwangerschaft sicher ist. Und deshalb sagt man zur Vorsicht einfach lieber nicht.
Was hast du sonst noch so für Tipps? Ich habe sofort an so Seitenschläferkissen gedacht.
Ja, also das kann für viele super hilfreich sein. Also ist ja Seitenschläferkissen oder auch so ein Stillkissen,
ja,
was man dann vielleicht eh nachher braucht, dass man das nimmt, dass man sich das zwischen die Beine legt. Vielleicht kann man da auch den Bauch so ein bisschen drauf lagern. Ist vielleicht auch ganz angenehm. Und ja, das kann man auf jeden Fall probieren. Also all diese Tipps, die hilfreich sein können, die kann man gut ausprobieren. Das schadet dem Kind nicht, sondern wenn es der Mama hilft oder der werdenden Mama hilft, dann hilft es dem Kind ja im Endeffekt auch.
Dann sagen wir an der Stelle danke an die liebe Maike, die uns Fragen beantwortet hat und alles Gute für euch beide, Maike und Jörg, mit eurem Nachwuchs. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr auch mal Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns aber auch über Feedback und alles, was ihr uns sonst noch so mitteilen wollt. Wir lesen alle Mails, versprochen, selbst wenn es manchmal ein bisschen dauert, bis wir antworten. Und bis dahin sagen wir euch, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.